Hallo, das ist der Abschließen-Podcast von Simon Villaramirez. Und das Künstlerischste dieses Podcasts wird sein der Beginn. Und ich beginne mit Ovid. Fort vom Amboss ward mir das Werk aus den Händen genommen. So fehlt dem, was ich schrieb, leider das Letzte, der Schliff. Deshalb bitte ich um Nachsicht und nicht um Beifall. Es ist mir Beifall, o Leser, genug, wenn du mich nur nicht verschmähst. Nimm auch die Verse entgegen, die 6. Sie mögen am ersten Buche vielleicht zu Beginn finden den richtigen Platz. Wer du auch bist, der die Bände ergreift, die des Vaters beraubt sind, wenigstens ihnen vergönn Wohnung in eurer Stadt. Wisse, zu freundlichem Urteil, nicht sind sie ediert von dem Dichter, sondern entrissen dem Tod, als man ihn lebendig begrub. Alle die Mängel daher, die das unvollkommene Dichtwerk birgt, sie wären getilgt, aber es war mir verwehrt. Okay. Genau, also es ist diesmal kein Dichtwerk, es ist mehr nur ein Werk, hoffentlich. Genau, und worum es in diesem Podcast gehen wird, ist der Abschluss meines Bachelorstudiums. Ich studiere schon eine ganze Weile und ich habe mir gedacht, ich möchte nicht so ein langweiliges Bachelorstudium oder ein Bachelorarbeit machen, sondern ich würde gerne einen Podcast dazu erstellen, wo ich immer wieder ein bisschen reinspreche, worum es hier gehen soll, was ich hier machen will und was so meine Erkenntnisfortschritte sind. Und natürlich, das Ganze soll auch interaktiv gestaltet werden. Also, ich hoffe mal, irgendeine Art von Input kommt hier rein. Das würde mich zumindest sehr, sehr freuen. Und ja, dann fangen wir, glaube ich, einfach an. Aber vorher geben wir noch kurz Credit zu diesem wunderschönen Stück von MacLeod, deren Musik natürlich lizenzfrei ist. Das heißt, man kann die einfach abspielen. Und ja, also sollte man eigentlich wertschätzen. Wahrscheinlich wird das auch die neue Zukunft von geistigem Eigentum, dass es auch frei verfügbar sein wird. Aber darum geht es natürlich nicht hier in diesem Stück, worum es geht. Ich sag nur so viel, es ist sehr selbstreferenziell. Okay, gut. Exposé, worum soll es hier gehen? Ich will den Funktionswandel der Universitäten beschreiben. Und was genau meine ich jetzt damit? Also, mein Interesse dafür hat eigentlich schon recht früh begonnen. Also, ich glaube, vielleicht schon so vor einem Jahr, oder eigentlich vor 2 Jahren, habe ich mal ein Seminar gehabt zu den Meditationen von Friedrich Nietzsche, beziehungsweise seinen Texten oder seinen öffentlichen Vorträgen, die er damals in Basel publiziert hat, über die Zukunft der höheren Bildungsanstalt. An sich geht es in diesen Vorträgen weniger um die Universität, sondern es geht mehr so um die Bildung an sich und vor allem auch um das Gymnasium und um Sprache und antiken Rezeptionen. Und mit Universität beschäftigt er sich nur am Rande. Ich fand das aber deswegen spannend. Natürlich, weil ich in dem Augenblick ja auch in einer Bildungsinstitution war. Ich war auch auf einem Gymnasium, ich habe mein Abitur gemacht, ich habe jetzt mehrere Jahre schon studiert und den Einblick, den er mir gewährt hat, war ein ganz anderer. Und das hat mich dann auf jeden Fall neugierig gemacht, weil er ja quasi aus einer ganz anderen geschichtlichen Situation als der meinen die Bildungsanstalten bewertet hat und ein paar Sachen, fand ich, kamen einfach immer wieder. So ähnliche Kritiken, wie dass der Student ja eigentlich so kritisch beziehungsweise individuell mit der Bildung umgehen soll. Und es ist halt schlimm, wenn der Student mehr so auf Stange studiert. Und die Kritik haben wir halt heute auch mit dem Bologna-System und der Modularisierung der Studieninhalte. Gut, und das war halt, es gab noch ein paar andere Kritiken, da kommt vielleicht in einer späteren Episode mal drauf, weil worum geht es jetzt heute hier? Heute geht es darum, ganz zu erklären, wie komme ich jetzt auf das konkrete Thema, der Funktionswandel der Universitäten. Ich habe letztens ein Buch gelesen, es heißt The Last Professors, The Corporate University and the Fate of Humanities von Frank Donohue. Er macht darin eine sehr spannende Beschreibung einer Beobachtung, wo er aufzeigt, dass der Status des festangestellten bzw. verbeamteten Professoren wahrscheinlich an seinem Ende ist. Also, dass wir höchstwahrscheinlich uns in einer Zeit bewegen, in der wir jetzt noch Professoren kennen und es werden auch noch einige eingestellt werden, aber grundsätzlich diese Funktion dieser Person, dieses Funktionsträgers, des Professoren, wird es wahrscheinlich in Zukunft nicht geben. Und was ist sein Argument? Sein Argument ist, naja, Professoren sind ja auf der einen Seite fürs Forschen da und auf der anderen Seite sind sie fürs Lehren da. Und wenn wir jetzt die Digitalisierung nehmen und uns angucken, wie verändert die Digitalisierung die Lehre, sehen wir, dass mit der Digitalisierung zum Beispiel Kursinhalte vollkommen unabhängig vom Professoren zum Beispiel erstellt werden können. Das heißt, es gibt da keine Vorlesungen mehr, es gibt auch keine Seminare mehr in dieser Welt, die er quasi prognostiziert. Er freut sich darüber nicht, aber er prognostiziert es. Dass in dieser Welt die Seminare und Vorlesungen alles online abgefertigt werden kann, beziehungsweise der Großteil. Und dann ist natürlich die Frage, wozu brauchen wir Professoren in der Lehre? Ist natürlich auch jetzt schon, dass der Großteil der Lehre nicht von den Professoren getragen wird, aber sie leiten es ja noch an und soll ja eigentlich auch eigentlich korrespondieren mit dem, was sie erforschen. Und das befindet sich immer mehr auf dem Rückzug, wird quasi von drittmittelbezahlten oder kurzweilig befristeten Dozenten übernommen, die auch Studenten sein können oder Masterabsolventen. Und diese Online-Kurse, die gehören dann auch nicht mehr dem Dozenten bzw. dem Professor, sondern der Universität, weil der gehört dann höchstwahrscheinlich die Plattform, über den diese Online-Kurse eingestellt werden. Und was bedeutet das? Das bedeutet, der einzige Rechtfertigungsgrund, den Professoren dann noch haben, ist die Forschung. Und dann stellt sich die Frage, machen die noch also warum macht man Forschung? Wozu brauchen wir Forschung? Und Donohue offenbart in seinem Buch die Einsicht, dass wir Forschung heutzutage wahrscheinlich nicht mehr brauchen werden. Also zumindest wir brauchen nicht Forschung an allen Universitäten. Weil die Forschung an allen Universitäten einfach so viel produziert, dass es schon inflationär genannt werden kann. Und dann braucht man eigentlich Forschung nur noch für eines, nämlich quasi um anzuzeigen, wer hat was drauf, sozusagen. Also er sagt, die Elitenuniversitäten in Amerika werden noch Forschung betreiben und es ist auch vollkommen egal, ob die rentabel ist oder nicht. Aber alle anderen öffentlichen Universitäten werden sich wahrscheinlich daraus zurückziehen, weil sie in diesem Rennen um Prestige in der Forschung nicht mithalten können. Und da ihre Forschung dann quasi nicht mehr dadurch legitimiert werden kann, ist es wichtig, damit man halt, also es ist wichtig zu forschen, damit man auch in der Lehre was weitergeben kann. Also diese Einheit, die man Humboldt in den Mund gelegt hat um 1900, dass so die Universität sein soll, das wird wahrscheinlich an sein Ende kommen. Und dann muss man sich fragen, wofür brauchen wir noch diese festangestellten, verbeamteten Dozenten, die ja höchstwahrscheinlich wenig tun, was wir brauchen. Okay, genau, das habe ich gelesen, das fand ich sehr, sehr spannend, deswegen, weil es natürlich ein bisschen mit meinen Interessen in Einklang lag. Ich fand, also als ich angefangen habe zu studieren, fand ich diese Vorstellung, ein Professor zu sein, sehr anziehend. Einigen mag es ähnlich gegangen sein, diese Vorstellung, man wird dafür bezahlt, anderen Leuten hochkomplexes Zeug beizubringen und in der Freizeit dann quasi den Interessen, den Fragestellen nachzugehen, denen man nachgehen will. Das war überaus anziehend. So. Und jetzt sagt dieses Buch, sowas wird es nicht mehr geben. Es gibt Kritiken auf das Buch, die natürlich sagen, hey, der Autor beschreibt etwas sehr, sehr gut, aber er gibt keinerlei von Lösung vor. Oder er gibt keine Möglichkeit vor, dass man das Blatt noch irgendwie wenden kann. Okay. Was mache ich jetzt damit? Ich habe jetzt selber eine sehr lange Zeit studiert und ich habe mich auch gefragt, diesen Ort, den ich mir vorgestellt habe, dieser Ort einer Universität, wo Menschen miteinander kritisch argumentieren, neue Ideen kreieren, quasi auch Gelehrte werden. Wo ist dieser Ort hin? Weil als ich halt an die Universität gekommen bin, da gab es Bologna schon. Da war es quasi schon so, dass die Studentenbegrüßung damit angefangen hat, die Leute haben gesagt, so machst du deinen Stundenplan. Und dafür wollte ich eigentlich nicht auf die Universität gehen. Und das fand ich ein bisschen schade. Und ich habe über die Jahre halt immer wieder festgestellt, so dieses ja, nennen wir es freie, kreative Denken, sagen wir mal das Leben des Geistes, wenn man das so schön formulieren möchte, diese Vorstellung habe ich nirgendwo gefunden. Und jetzt habe ich mich gefragt, liegt das irgendwie an mir? Also das ist auch der Grund, warum ich so lange studiert habe. Ich wollte etwas finden, für das mich begeistern kann, wo ich quasi sehr gutes Feedback bekomme. Also auch mich selber entdecken, das Leben des Geistes, Leben, was im Grunde bedeutet, dass man in seinem Denken quasi auch so stimuliert wird durch die Kommilitonen, die man trifft, durch die Seminare, die man besucht, die Bücher, die man liest, dass das alles am Ende zu einer Art von Persönlichkeit führt, die die Antwort auf die Frage sein kann, was will ich später nach dem Studium machen. So war das aber gar nicht an der Universität. Die Universität hat in großen Teilen probiert, diese Frage alleine zu beantworten. Du studierst, damit du Beruf A, B oder C machen kannst. Also diese Frage nach dem Beruf, nach dem Studium, war quasi schon im ersten Semester angelegt worden. Und das ist einfach, also natürlich kann man sagen, das hat irgendwie seine Berechtigung, aber ich glaube nicht, dass auch nur, keine Ahnung, dass auch nur 50% oder mehr der Erstsemester, die Frage beantworten müssen, was wollen sie später in ihrem Leben machen, richtig beantworten können. Also im Sinne von, dass sie da schon eine Idee haben, was sie machen wollen und das dann auch in Zukunft machen werden. Das glaube ich nicht. Okay, kann man natürlich, das könnte ich mal schon mal recherchieren, habe ich schon, ne, also quasi interaktiv, aber ich interagiere anscheinend schon alleine mit mir selber, habe eine Frage schon, ne, wollen Studenten, also quasi ergreifen Studenten ihre dafür vorgesehenen Berufe. So. Was hat es jetzt mit meinem Thema zu tun? Wenn wir annehmen, dass die Universität heutzutage viel mehr sowas wie Berufsakademien sind, also es ist schon am ersten Semester an designiert, was man machen wird, höchstwahrscheinlich. Was bedeutet das für die Universität? Also ich hatte eine Vorstellung, als ich an die Universität gegangen bin, dass die Universität so und so sein muss, weil ich das so oder so irgendwo gehört habe. Die Frage ist jetzt, diese Vorstellung von der Universität muss ja auf irgendetwas Realem hoffentlich quasi beruhen. Und diesen Zustand will ich finden und dann will ich den Zustand von heute damit vergleichen und ich will herausfinden, wenn es jetzt neue Funktionen oder andere Funktionen gibt, die die Universität erfüllt, worin liegen diese? Was bedeutet dieser Wandel? Gibt es diesen Funktionswandel? Und das ist im Grunde auch der, quasi der Kern, der, den diese Arbeit beschreiben will, nämlich inwiefern hat die Verwaltung, die Reform und die Debatte über die Universität dazu geführt, dass sie heute anders ist als vor 10 Jahren zum Beispiel. Wahrscheinlich eher so 15, 20 Jahren. Warum finde ich das interessant? Weil ich glaube, dass es mit vielen anderen Trends in Verbindung steht. Zum Beispiel mit einem Akademisierungswahn, also mit dem Argument, dass der Anteil der Studierenden eines Abiturientenjahrgangs immer mehr in die Höhe geht oder generell von einem Schulabschließern eines Jahres, einer Generation, viel mehr Leute studieren. Ne? Dann verbindet sich damit auch die Frage, wo will die Universität heute hin? Also was für Anreize haben Universitäten bzw. die Regierung oder die Verwaltung von Universitäten, was für Anreize haben die, andere Impulse zu setzen, um die Universität so oder so zu reformieren? Das ist auch eine Frage, die für mich sehr interessant ist. Und natürlich am Ende ist es natürlich auch die Frage nach der Digitalisierung und damit knüpfe ich an das an, wovon ich am Anfang gesprochen habe, nämlich die Zurverfügungstellung aller möglichen geistiger Inhalte. Das ist nämlich auch etwas, was damit zu tun hat. Die Online-Verfügbarmachung von Kursen, von Seminaren, von Vorlesungen. Das ist ja etwas, wo die Eigentümerschaft dessen, was da vorgetragen wird, dessen, was da gelehrt wird, vom Professoren oder vom Dozenten übergeht, auf ein anderes Konstrukt, nämlich auf den oder diejenigen, die diese Online-Kurse anbieten. Das ist meistens so eine Art Technologie-Center einer Universität. Das heißt, es würde der Universität gehören. Und die Universität ist ja auf der anderen Seite ein Träger öffentlichen Wissens, öffentlicher Bildung, die das auch irgendwie zur Verfügung stellen will oder muss, weil ansonsten macht es ja keinen Sinn, dass es Geld vom Staat bekommt, zumindest hier in Deutschland. Aber das sieht man auch bei Privatuniversitäten, zum Beispiel das MIT in Amerika, das Massachusetts Institute of Technology, das bietet auch seine Kurse online an. Harvard macht das, glaube ich, auch. Und da ist dann die Frage, wenn wir quasi diesen Wechsel haben der Eigentümerschaft, der Kursinhalte von den Professoren, von dem eigentlich Lehrenden oder damals Lehrenden oder jetzt noch Lehrenden auf die Universität, quasi wieder auf den Staat, auf eine öffentliche Institution, was macht das am Ende auch mit der generellen Haltung zur Eigentümerschaft? Von geistiger Leistung. Und das wird wahrscheinlich deswegen spannend werden, weil es am Ende auch so eine Art Überfluss von Wissen, also diese Thematik eines Überflusses von Wissen berührt. Mit dem Internet, da haben wir jetzt quasi so viel Information zur Verfügung, dass ein wirklicher Wissensvorteil gar nicht mehr gegeben ist. Das heißt, es macht doch gar keinen Sinn mehr, Eigentümerschaft von Wissen, von geistiger Leistung auszuzeichnen, weil wir das irgendwo anders wahrscheinlich ohnehin herbekommen würden. Das bedeutet, da ändert sich was, höchstwahrscheinlich. Und wir werden mal sehen, wohin uns diese Reise führen wird, wohin mich diese Arbeit führen wird. Ich habe die Bachelor-These noch nicht angemeldet. Ich sammle gerade noch Material. Und was ich jetzt noch am Ende sagen will, ist, wie bin ich auf diese Idee gekommen? Da hat Stefan Schulz vom Aufwachen-Podcast, beziehungsweise von den Sozialtheoristen, hat da die Motivation geliefert. Er hat nämlich vor, ein Buch zu schreiben, und er bespricht das Buch quasi erst, bevor es überhaupt den Druck gibt, bevor es überhaupt schreibt. Und das finde ich sehr spannend, und ich dachte, ich könnte das mit meiner Bachelorarbeit genauso machen. Genau, und jetzt sammle ich gerade noch ein bisschen Literatur. Ich schreibe noch ein paar andere Seminararbeiten. Das bedeutet, ich lege das noch ein bisschen auf Halde. Aber das ist auf jeden Fall in der Mache. Genau, und ihr könnt es natürlich dann, zur Verfügung stellen. Allerdings brauche ich natürlich Hilfe dabei beim Druck. Also wenn Leute das auf Papier haben wollen, dann dann wäre es gut, wenn mir da jemand helfen würde. Anderenfalls wird das natürlich alles ein bisschen komplizierter. Ich würde es wahrscheinlich so machen, dass ich diejenigen, die mir mit einem kleinen Obolus dabei helfen würden, denen werde ich dann sozusagen Arbeitspapers auch zur Verfügung stellen, es auch als gebundene Version geben, und ihr könnt in den Überweisungen auch kleine Messages übermitteln, die ich dann hier vorlesen werde. Ihr könnt auch irgendwie Fragen reinstellen, also lasst mich mit euch Austausch haben. Und ja, ich bin mal gespannt, wohin das hier Ganze führen wird.